Ich freue mich, endlich mal wieder bei euch zu sein. Und ich habe gleich eine Frage zum Anfang mitgebracht. Wer von euch hat eine Bibel dabei? Eine Person. Das Handy. Ich bräuchte zwei Personen, die eine Bibel mit Inhaltsverzeichnis haben. Und am besten eine Person, die eine Lutherbibel hat, und eine Person, die irgendeine andere Bibel hat. Mit Inhaltsverzeichnis. Auch dein Handy hat ein Inhaltsverzeichnis. Niemand zückt sein Handy. Und zwar habe ich eine Frage. Die ist sehr, sehr einfach. Und die Frage ist, wo steht der Jakobusbrief? Spoiler, Neues Testament, ja. Aber wo im Neuen Testament? Unter J. Hat jemand ein Inhaltsverzeichnis von einer Lutherbibel? Griffbereit. Super. Hat jemand ein Inhaltsverzeichnis von irgendeiner anderen Bibel? Großartig. Wo steht denn der Jakobusbrief, also welches Buch steht davor und welches danach, in welcher Übersetzung?
Hoffnung für alle. Davor ist Hebräer und danach ist 1. Petrus.
Okay, nach dem Hebräerbrief oder nach dem Hebräer ist kein Brief. Vor dem 1. Petrus. Und ja, bei Luther?
Also ich glaube, es funktioniert so. Ich habe zwar über die Übersetzung eingestellt, das ist genauso Hebräer und Petrus, aber davor...
Das ist falsch in deiner Bibel-App. Wenn wir eine physische Lutherbibel, jetzt müsst ihr mir leider vertrauen, Mist, aber ich weiß nicht, was das für eine Übersetzung ist. In der Lutherbibel steht der Jakobusbrief auch nach Hebräer, aber vor Judas und danach die Offenbarung. Also in der Lutherbibel ist der Jakobusbrief ganz nach hinten gerutscht, während er in allen anderen Bibelübersetzungen mit Hebräer direkt nach den Paulusbriefen kommt. Das ist ja komisch. Wie kann denn sowas sein? Um das beantworten zu können, wie das sein kann, müssen wir einmal ganz kurz in die Theologiegeschichte abbiegen. Für alle, habt ihr einen Stream? Habt ihr einen Stream? Nein? Nein. Okay. Dann gibt es auch niemanden, der das dann später nachgucken kann und jetzt die Theologiegeschichte skippen kann, falls er keine Lust auf Geschichte hat, sondern wir sind jetzt einfach alle hier. Aber auch wenn du keine Lust auf Geschichte hast, vielleicht lernen wir ja was. In den meisten Bibeln steht der Jakobusbrief nach Hebräer und vor dem 1. Petrusbrief. Das ist schon lange so, schon seit über 1500 Jahren. Das ist schon so, seit im Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus der biblische Kanon festgelegt wurde, also entschieden wurde, welche Briefe und Bücher zur Bibel gehören. Gibt es diese Reihenfolge. Jetzt haben wir aber gemerkt, beziehungsweise ihr müsst mir vertrauen, es ist so, ihr könnt gerne zu Hause in der Lutherbibel nachschlagen, dass das in der Lutherbibel anders ist. Und das liegt daran, dass Luther weder Hebräer noch den Jakobusbrief besonders mochte. Für Luther war ja, vielleicht klingelt dunkel was aus dem Religionsunterricht, die Wiederentdeckung der Rechtfertigungslehre ganz zentral. Und dafür hat Luther sich besonders an Paulus orientiert, besonders seine Römerexegese, aber auch die anderen Paulusbriefe betonen die Rettung allein aus Glauben. Und in Hebräer und im Jakobusbrief ging es für Luther viel zu sehr um Taten und um Werke. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und deshalb hat er die beiden Bücher einfach ganz ans Ende der Bibel geschoben. Nicht ganz ans Ende, dann wären sie ja wieder zu wichtig, sondern so kurz vor dem Ende, in der Hoffnung, da lesen die Leute dann nicht mehr so genauer vielleicht. Für den Jakobusbrief ging Luther sogar so weit, dass er ihn in seinen Vorbemerkungen, in seiner Vorrede zum Neuen Testament als eine strohhörne Epistel bezeichnet hat, also einen Brief, der so wertlos ist wie Stroh. Wenn Luther sogar beleidigend werden musste, dann schien ihn ja dieser Brief irgendwie besonders angegangen zu haben. Das war übrigens erst die erste Beleidigung von zwei Beleidigungen in dieser Predigt. Seid gespannt. Damit, dass Luther den Jakobusbrief beleidigt und im Jakobusbrief, in dem Text, den wir gleich lesen, auch eine Beleidigung vorkommt, ist das Ganze hier so ein bisschen fast wie ein Epic Rap Battle of History. Kennt das jemand? Wenn nicht, eine YouTube-Empfehlung für heute Abend. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Der Jakobusbrief und ganz besonders der Text, den wir jetzt gleich lesen werden, Jakobus 2, waren damals für Luther besonders, aber ist teilweise heute auch noch für uns sehr herausfordernd. Vielleicht ist er das manchmal zu Recht. Wenn man in seinem Leben nie vor Herausforderungen steht, dann kommt man ja auch nicht wirklich weiter. Aber oft können so Sätze, wie sie von Jakobus zitiert werden, auch nach einer Menge Druck klingen. Gerade für unsere reformierten evangelischen Ohren. Wenn jemand sagt, Glaube ohne Werke ist tot, dann klingt das erstmal nicht sehr positiv. Wenig erbaulich, nicht besonders einladend und auch nicht besonders optimistisch und hoffnungsvoll. Ich denke, Werke, das Wort Werke, ist an dieser Stelle keine gute Übersetzung. Werke klingt nach Bauwerken, nach Häusern, Türmen, Denkmälern, nach Großem, nach etwas, das Eindruck schinden soll. Man kann diesen Satz hören, als ob du deinem Glauben ein mächtiges Monument mauern solltest, das für alle sichtbar dein Glauben, dein Gutsein, dein Frommsein bezeugt. Aber darum kann es nicht gehen. In christlichem Glauben kann es nicht darum gehen, dass du deine eigenen guten Werke so stolz vor dir herträgst, dass jeder sie sehen kann. Es geht nicht um Werke, es geht um Tun. Tun als, man könnte sagen, eine Grundform des Seins. Wer nichts mehr tut, ist tot. Und wer nicht tot ist, sondern lebt, der tut immer irgendetwas. Selbst mal nichts tun, ist ein Tun und gar kein so leichtes in unserer schnellen Welt. Aber lasst uns einmal den Text aus Jakobus 2 ab Vers 14 gemeinsam lesen. Und wenn du diesen Text schon kennst und wenn der für dich irgendwie immer mit Druck und mit Zwang und nicht genug sein und nicht genug machen zusammenhing, dann versuch dich mal darauf zu konzentrieren, wie Jakobus hier argumentiert. Versuch mal den Text ganz neu zu hören. Ich lese vor. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und es euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was soll das nützen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben, ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, Beleidigung Nummer 2, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legt seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschaft der Israels bei sich auf und ließ sie aus einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Und genauso ist der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Das Beispiel, was hier als erstes gebraucht wird, das finde ich ganz großartig. Aber irgendwie finde ich es auch schockierend realistisch und alltagsnah. Stell dir vor, jemand leidet. Und für die Vorstellung brauchen wir wirklich nicht viel Fantasie. Stell dir vor, jemand ist alt und alleine und wird viel zu selten besucht. Stell dir vor, jemand ist super gestresst und schafft es kaum, Beziehung, Kinder, Arbeit, Freizeit, Schule, Gemeinde unter einen Hut zu bekommen und kommt mit allen wichtigen Dingen kaum noch hinterher. Stell dir vor, jemand ist neu in eine Stadt gezogen, wohnt alleine und kann keinen Anschluss finden und keine Freunde. Stell dir vor, jemand ist an einer Übergangsphase im Leben, die Kinder sind aus dem Haus oder man ist in den Ruhestand eingetreten und irgendwie fragt man sich, was ist denn jetzt noch meine Aufgabe? Wo ist denn mein Sinn? Stell dir vor, jemand verliert seinen Job, jemand wird krank, jemand wird depressiv, jemand hat kaum genug Geld, Miete und Essen zu bezahlen und darf sich dann von Politikerinnen und Politikern in Talkshows anhören, dass man einfach nur zu faul sei. Stell dir vor, jemand verliert einen geliebten Menschen. Oder stell dir auch was auch immer sonst vor, was ganz alltäglich Menschen passiert und was das Leid verursacht und was das Leben hart macht. Und jetzt stell dir vor, du gehst in Richtung dieser Person und rufst dir aus der Ferne zu: Alles Gute dir! Und wenn du noch ein bisschen frömmer bist, dann fügst du vielleicht noch an: Ich bete für dich. Wie lieblos. Aber genau so reagieren die Menschen aus dem Beispiel von Jakobus. Sie sehen irgendwie eine Not bei den Menschen in ihrer Umgebung, aber sie wollen oder können diese Not nicht an sich ranlassen. Sie können nicht hingehen. Sie können nicht zu den Menschen gehen und ihnen zuhören. Sie schaffen es nicht, irgendwie das Leid tatsächlich wahrzunehmen. Sie schaffen es nicht, zu fragen, ob und wie sie vielleicht unterstützen können. Sie schaffen es nicht, zu fragen, was denn die Hintergründe für die leidvolle Situation sind. Sie verschließen die Augen. Und aus irgendeiner Form des Pflichtgefühls geben sie dann noch einen frommen Wunsch mit, der allerdings weder wärmt, noch sättigt, noch tröstet. Und ich frage mich, vor wie viel Leid verschließen wir die Augen? Wie oft gucken wir weg, weil es irgendwie zu schlimm zu sein scheint, weil wir uns ohnmächtig fühlen oder weil wir uns manchmal auch einfach zu fein sind, etwas abzugeben oder anzupacken? Wie oft blocken wir ab? Wie oft geben wir Menschen in unserer Nähe nicht den Raum, das offen zu sagen, was sie belastet? Vielleicht aus Angst, keine klugen Worte zu finden oder der Person nicht helfen zu können. Ich bin der Meinung, in dem Text in Jakobus 2 geht es nicht um ein Gegeneinander von Glauben und Taten. Es geht hier um Glauben. Ich glaube nicht, dass es überhaupt um irgendeine konkrete Tat geht, sondern es geht um Glauben, um echten, lebendigen Glauben. Und wo etwas lebendig ist, da ist immer Tun. Wo etwas lebendig ist, da ist Atem, Stoffwechsel, ein Herzschlag. Da ist eine Beziehung zur Umwelt, da ist Wahrnehmen, Reagieren, beeinflusst werden und beeinflussen. Christlicher Glaube, so dürfen wir Jakobus hier verstehen, dreht sich nicht um ein Dogma. Es geht nicht um ein korrektes Weltbild. Es geht nicht um theologische Detailfragen, auch wenn mir als Theologe das gar nicht so leicht fällt einzugestehen, aber es ist so. Ein Glauben an den einen Gott, so Jakobus, haben auch Dämonen. Das ist nichts Besonderes. Es geht vielmehr um eine Haltung der Barmherzigkeit. Christlicher Glaube funktioniert nicht, kann nicht funktionieren ohne Diakonie, ohne den Dienst am Nächsten. Christlicher Glaube funktioniert nicht als Lippenbekenntnis, sondern nur mit echter Liebe zu den Menschen. Und echte Liebe führt immer ganz automatisch zu Taten und ist selber schon ein Tun. Hinsehen ist eine Tat. Zuhören ist eine Tat. Mitleiden, mitweinen sind Taten. Jemanden besuchen, einen Kaffee oder Tee trinken, ist eine Tat. Sich bei der Tafel oder der Bahnhofsmission oder in der Quartiersarbeit einzubringen, ist eine Tat. Jemanden beim Umzug oder beim Putzen oder bei der Kinderbetreuung zu helfen, sind Taten. Der alten Nachbarin einen Kuchen zu backen, ist eine Tat. Sich für Schwächere einsetzen und die Stimme für die erheben, die nicht gehört werden, ist eine Tat. Einen alten Freund anzurufen, den man ein bisschen aus den Augen verloren hat, ist eine Tat. Es gibt wirklich zahllose Taten der Liebe, große und kleine, die wir alle tun könnten. Und vielleicht denkst du dir jetzt, na danke für diesen ganzen Katalog an guten Taten, die ich neben meinem eh schon viel zu vollen Leben auch alle noch erledigen soll. Wann denn? Wie denn? Was denn? Und für wen? Wie gesagt, ich glaube, es geht nicht um eine einzelne konkrete Tat. Es geht um eine grundsätzliche Haltung, eine Haltung von Liebe und Barmherzigkeit, um eine Offenheit und um ein Nicht-Wegschauen, sich nicht wegdrehen bei realem Leid. Es geht nicht darum, krampfhaft nach der einen guten Tat am Tag zu suchen, damit man die abhaken kann. Es geht darum, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und wahrzunehmen, was ist, und sich berühren zu lassen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch gelesen von Ruth Pfau. Ruth Pfau kam aus Leipzig. Sie hat Medizin studiert und ist dann als Ärztin in einen Orden eingetreten und Nonne geworden. Und dieser Orden hat sie dann 1960 nach Indien geschickt, um dort als Ärztin zu arbeiten. Allerdings gab es auf dem Weg dahin ein Problem mit ihrem Visum. Und bevor sie nach Indien einreisen konnte, musste sie einen Zwischenstopp in Pakistan in der Stadt Karachi machen. Und bei diesem kurzen Zwischenstopp in Karachi sind ihr Leprakranke begegnet. Und das Schicksal dieser Leprakranken, die von allen gemieden wurden aus Sorge vor Ansteckung, diese Menschen, denen bei lebendigem Leib die Gliedmaßen abgefault sind, die haben sie nicht mehr losgelassen. Statt sich wie alle anderen wegzudrehen, das Gesicht zu bedecken und wegzugehen aus Angst vor Ansteckung, hat sie hingesehen. Statt sich vor dem Leid und von den entstellten Gesichtern zu verschließen, ist sie hingegangen und hat ihr ganzes Leben der Arbeit mit diesen Leprakranken gewidmet. Und gerade aus der ersten Zeit ihres Dienstes in der behelfsmäßigen Klinik im Elendsviertel berichtet sie, dass sie viel zu wenig Ausrüstung und kaum Medikamente hatten. Und sie konnte vielen Menschen überhaupt nicht anders helfen, als dass sie einfach nur da war. Sie stand einfach nur am Bett von Menschen, die gestorben sind. Und durch ihr einfach nur Dasein, weil sie mehr nicht tun konnte, hat sie diesen Menschen gezeigt, du bist nicht egal. 1980, 20 Jahre später, wurde sie in Pakistan zur nationalen Beraterin ernannt. 1996 war Lepra in Pakistan das erste Mal unter Kontrolle. Und bis 2013 hat sie das von ihr gegründete Krankenhaus geleitet. Sie erhielt eine Menge Preise und Auszeichnungen für ihre Arbeit und nach ihrem Tod 2017, immer noch in Karachi, erhielt sie als erste Frau überhaupt und als erster nicht-muslimischer Mensch überhaupt ein pakistanisches Staatsbegräbnis. Eine beeindruckende Frau mit einem sehr beeindruckenden Leben. Und ich glaube, was wir von ihr lernen können, ist hinzusehen. Hinzusehen da, wo man gerade ist. Sie wollte nicht nach Karachi. Sie sollte auch gar nicht nach Karachi. Sie hatte dort keine Aufgabe. Es war ein Missgeschick, ein Versehen, dass sie plötzlich in dieser Stadt gelandet ist und sie sollte einfach nur warten, bis ihr Visum durchkam. Sie hat sich einfach nur die Stadt angeschaut, als sie gewartet hat. Und dann hat sie ihre Augen nicht verschlossen vor dem Leid, was ihr begegnet ist. Sie hat sich berühren lassen, statt sich wegzudrehen. Sie hat zugehört, statt von Ferne gute Ratschläge und gute Wünsche zuzurufen. Und sie stand einfach da, als sie nichts anderes tun konnte, als durch ihr Dasein einem Menschen zu zeigen, du bist nicht egal. Vielleicht sitzen hier heute Nachmittag einige wenige unter uns, die kein Staatsbegräbnis erhalten werden und die bei ihrer Beerdigung nicht als Nationalheldin bezeichnet werden. Vielleicht sitzen hier auch Einzelne, die kein ganzes Land von Lepra befreien werden. Aber das ist nicht so schlimm. Das muss niemand. Aber was wir tun können und tun dürfen, ist da sein, wo wir gerade sind und hinschauen, wo wir gerade sind und aus liebevollem Hinsehen und wahrnehmen und ernst nehmen, folgen immer automatisch Taten. Denn Glauben heißt tun. Amen.